liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal sprach ich die goldene Einladung aus an einen Menschen, der bereits versucht hatte, sich in meinem Langzeitgedächtnis zu verankern. Es hat nicht geklappt. Wir werden in der Folge drüber auch nochmal sprechen, aber ich möchte mich hiermit nochmals dafür entschuldigen, falls er gerade zuhört. Stefan Wilhelm, Mitgründer des Startups Inclusive Gaming GmbH, hatte bereits versucht, auf der Gamescom 2025 meine Aufmerksamkeit zu erregen. Während ich dort stand und bei der Heisebühne um mein Leben moderiert habe, kam er vorbei und sagte Hallo und drückte mir kurz sein Kärtchen in die Hand. Und ich bin da ganz ehrlich, kann mich an nichts mehr davon erinnern. Und ich weiß auch, woran es liegt. Es liegt nicht an Stefan oder an dem, was er gesagt hat, sondern an der Messe. Ich war absolut im Fieber- und Moderationstunnel. Da ging gar nichts. Hochkonzentriert und gleichzeitig völlig erschöpft. Das rutschte einfach so durch. Das hat leider auch einige andere Menschen getroffen, dieses Schicksal. Wir haben es geklärt. Er nimmt mir es nicht übel, um Gottes Willen. Und daraus wurde ja trotzdem dieses wunderbare Gespräch hier. Denn Stefan nahm nach der Messe, nach der Gamescom nochmal E-Mail-Kontakt mit mir auf und erklärte mir noch einmal in Ruhe, was er eigentlich macht. Und dann las ich mir das durch und dachte mir, das ist ja hochinteressant. Er ist, wie gesagt, Mitgründer des Startups Inclusive Gaming GmbH, wo er gemeinsam mit seinem Team arbeitet an Spielen, die explizit und dediziert gemacht sind und werden für blinde und sehbehinderte Menschen. Und das öffnet natürlich einen weiten Korridor an Fragen und Themen, in denen ich lustvoll hineinspaziert bin mit meinen Fragezeichen im Gepäck. Wir haben gesprochen über die Herausforderungen, die an ein solches Entwicklerteam wie seines gestellt werden, wenn man genau solche Spiele machen möchte. Wir haben darüber gesprochen, wie der Entwicklungsprozess ergänzt wird durch Feedback einer Community aus blinden und sehbehinderten Menschen. Wir haben gesprochen über die ersten Projekte, die bereits verwirklicht wurden und die auf Messen ausgestellt wurden, wie schwer oder einfach es ist, als ein solches Startup ans Geld zu kommen. Und wir sprachen auch über ein Problem in meinem Leben, das ich leider nicht aus dieser Aufnahme raushalten konnte. Das muss ich kurz erklären. Ich weiß nicht, wie lange hier schon einige Hörerinnen und Hörer anwesend sind in diesem Format. Das gibt's jetzt schon seit 5 Jahren. Ich hole mal kurz aus. Es ist mir aber ein Anliegen. Ich möchte das nochmal erklären. In diesem Format hier geht es ja natürlich um meine Gäste, ihre Geschichten, ihre Arbeit und die Gedanken, die ich mir dann dazu mache und hoffentlich interessante Nachfragen und kritische Überlegungen, die ich da so stellen kann. Manchmal aber, und es passiert nicht so oft, aber manchmal ist es so, dass diese Aufnahmen, zu denen ich mich mit meinen Gästen verabrede, stattfinden an Tagen, an denen irgendwas anderes schon passiert ist, was mich nachhaltig immer noch beschäftigt. Bin ein sehr emotionaler Mensch. Mir ist nicht diese gottgleiche Gabe gegeben, tiefe und heftige Emotionsregungen in eine Schublade zu stecken und einfach zu vergessen. Nein, ich trage das immer alles mit mir herum. Und eigentlich will ich das hier in den Podcast-Gesprächen nicht aktiv zu einem Thema machen, weil das nimmt Platz ein und dieser Platz gehört den Gästen. Aber manchmal, und diese Erfahrung habe ich gemacht, geht's dann doch nicht anders, als Dinge anzusprechen, die mich gerade beschäftigen, weil ich es nicht verbergen kann und in der Hoffnung, dass daraus dann irgendwie eine Brücke zum eigentlichen Thema des Podcasts entsteht. Und das kann ich schon vorwegnehmen, das ist heute mal wieder gelungen. Heute war es so bei dieser Folge, dass ich am Vormittag des Tages ein fachliches Gespräch hatte mit einem Kollegen, auch aus der Welt des Spieljournalismus. Und dieses Gespräch drehte sich eigentlich um ein kleines Entwicklerstudio, Details sind egal. Und während des Gesprächs aber wurde offenbar, dass wir beide einen sehr unterschiedlichen Blick und einen unterschiedlich wertschätzenden Blick auf kleine Entwicklerteams haben. Es schwang bei meinem Gegenüber eine Geringschätzung mit, weil ein Team klein ist und deswegen vielleicht nicht so die Möglichkeit hat wie ein großes Team. Und da stachen ein paar Witze in meine Richtung, nur wegen der Größe eines Teams, bei dem ich mir dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist einfach frech, das ist geringschätzend und das ist unfair gegenüber diesem kleinen Team, das nur wegen seiner Größe auch verbal klein zu halten und zu sagen, okay, die können natürlich nichts Ordentliches hinbekommen. Das fand ich unprofessionell, das hat mich wütend und richtig sauer gemacht. Und das hat mich nicht losgelassen. 6 Stunden später, nach diesem fachlichen Gespräch, traf ich mich mit Stefan Wilhelm. Und was soll ich sagen? Ich war immer noch wütend über diesen Vorfall in den Stunden davor. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann das Gespräch mit Stefan nicht deswegen verschieben. Ich kann es aber auch nicht ignorieren. Ich spreche es einfach an. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, direkt zu Beginn unseres Gesprächs das zum Thema zu machen, weil es nicht anders ging. Und tatsächlich, wie gesagt, uns gelang es, eine Brücke daraus zu bauen, hin zu den Themen von Stefan. Ich wollte es hier nochmal erzählen, auch damit ihr euch nicht denkt, was drängt er sich denn in den Vordergrund. Es ging in dem Moment nicht anders. Und das wollte ich euch erklären. Und jetzt wisst ihr Bescheid. So, hi, hi, hi. Also, diese Sache mit dieser Geringschätzung, das ist vielleicht mal Stoff für irgendeinen anderen Podcast oder so, aber ich merke, dass wirklich mein Herz hängt in diesem Job, in dieser Arbeit, die ich mache und auch an allem, was damit mitschwingt, eine faire Auseinandersetzung mit den Akteuren und Akteurinnen der Spielebranche und ihren Möglichkeiten. Und wenn ich dann mitbekomme, wie da wirklich Kollegen, muss ich nicht gendern in dem Fall, so geringschätzig sprechen über bestimmte Teile dieser Branche, es macht mich fuchsig. Ich drehe durch. Ich werde schon wieder wütend. Okay, machen wir jetzt ganz ruhig. So, vielleicht möchte ich daran noch etwas anhängen, um das zu einem Ende zu bringen, zu einem schönen, und das meine ich ganz ernst, ich bedanke mich wirklich bei den 1050 plus minus Menschen, und das meine ich ganz, ganz ernst, die OKCOOL unterstützen finanziell, jetzt unterschiedlich lange schon mit unterschiedlichen Beträgen, aber die dafür sorgen, dass hier ein Zuhause geschaffen wird, ein Outlet, ein Angebot rund um Spielejournalismus, der Werte vertritt, die ich persönlich, bin natürlich voreingenommen, für gut und richtig halte, offen und empathisch auf Studios und ihre Arbeit zuzugehen. Man kann immer noch Kritik üben, wenn man die Arbeit dann kennengelernt hat und etwas da entdeckt, was einem missfällt, warum auch immer. Und wer die Podcasts hier verfolgt, weiß, dass wir uns auch mit Kritik nicht zurückhalten. Aber es geht um Fairness und Empathie. Und das halte ich für wichtige Werte, auch im Journalismus. So. Wort zum Sonntag. Passt. Heute ist Sonntag für alle, die es live hören. Nun aber wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Stefan Wilhelm und mir, der wirklich mit seinem Team von Inclusive Gaming was ganz Spannendes anstößt und macht und versucht. Und ich freue mich, dass ich ihn ein Stück seines Weges hier mit in Form dieses Gesprächs begleiten konnte. Viel Spaß! Ich werde jetzt einen kurzen Tauchgang durch mein Wasserglas nehmen. Ich habe vergessen, ich bin heute ganz... Also, so viele Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich ordne das mal kurz. Also, erstens, ich wollte sagen, ich trinke jetzt gleich einen hervorragenden Schluck Wasser, bevor ich mit einer ganz großen Einstiegsfrage dir entgegenkomme. Dann habe ich mich selber an meinen Worten verhaspelt, weil mir ein und auffiel, ich habe vergessen, trotz der Jahreszeit, in der wir uns befinden, mir noch einen Tee für dieses Gespräch zu machen. Will das jetzt aber auch nicht nachholen, weil ich die ja schon mal versetzt habe. Und das passiert mir nie wieder. Wir bleiben jetzt hier Arm und Arm. Und dann, und das war der dritte Gedanke, der mir eben durch den Kopf schoss, mein Gott, ist... Ich bin jetzt endlich an einem Punkt angekommen, dank dir, Stefan, kann ich jetzt direkt schon sagen, an dem ich so ein bisschen mein System beruhige. Wir haben jetzt noch nur ein paar Sätze bisher miteinander gesprochen, aber du hast eine ruhige Wirkung auf mich. Hintergrund ist folgender. Heute Vormittag hatte ich ein fachliches Gespräch mit einem Kollegen. Da ging es um eine Spielbesprechung und wir haben unterschiedliche Philosophien, was die Besprechung von Spielen angeht. Und vielleicht bin ich da der kleinere Mensch, aber... Mich hat die Meinungsverschiedenheit so wütend gemacht und das ist mittlerweile, es ist 6 Stunden her und ich bin immer noch wütend. Also ich bin immer noch, jetzt okay. Geht's, jetzt hast du mich quasi durch deine Aura runtergebracht, aber ich find's spektakulär und das lege ich jetzt einfach mal ganz offen hier hin, vielleicht rührt das ja in dir was. Ich find's spektakulär, wie so eine rein inhaltliche Meinungsverschiedenheit. Es geht nicht um die Person, sondern nur um unsere verschiedenen Ansätze zur Spielbesprechung, mich so wütend macht. Hast du das auch? Kennst du das Äquivalent in deiner Arbeit? Ich weiß nicht, bei Fachveranstaltungen oder so, dass du Menschen begegnest, die auf inhaltlicher Ebene was sagen und du dir denkst, das kann nicht sein. Ich werde richtig sauer gerade.
Tatsächlich bin ich da nicht so empfindlich, was inhaltliche Meinungsverschiedenheiten angeht, aber was die Art der Austragung angeht, vielleicht eher. Also es können ja alle ihre Meinung haben. Ich möchte verstehen, woher die Meinung kommt. Ich möchte, dass die andere Person auch bereit ist, sich auf meine Meinung einzulassen oder auf Argumente. dann bin ich eigentlich meistens cool damit. Ich meine, klar, es gibt natürlich Extreme, das ist vollkommen klar. Und gerade in den Zeiten wird ja vieles immer verhärteter. Aber ich finde, wenn man sich auf einem relativ neutralen Grund treffen und den bewahren kann, dann geht das eigentlich.
Ich kann so viel von dir lernen. Ich sage, wie es ist. Ich würde mich als vermittelnde Person beschreiben, aber es gibt einige wenige Dinge in meinem Arbeitsleben. Beschränke es jetzt nur auf die Arbeit. Da bin ich überzeugt von einem richtig und einem falsch. Und es ist leider so. Es ist zu spät. Dieser Moralkompass ist eingerastet. Da kann man nichts mehr drehen. Und wenn dann jemand das genaue Gegenteil als wahr behauptet, merke ich einfach, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, da werde ich wütend, Stefan. Was mache ich da?
Also wir sind drei Gründer im Team, ja?
Ja.
Wir drei ist eine, finde ich, bisher ganz angenehme Zeit zu gründen. Ich finde, also wenn du alleine gründest, hat das, glaube ich, auch seine coolen Teile. Du kannst natürlich alles sehr frei bestimmen und sehr, sehr frei verhandeln, aber du musst dann natürlich auch mit dem leben, was du entschieden hast. Und wir waren gerade in Zingst in einer Vacation gewesen. Mhm. Das hatte ich dir, glaube ich, vorab in der Mail geschrieben.
Ja.
Und da sind wir jedes Jahr mit dem Fachgebiet, mit dem wir viel unterwegs sind, das ist die Medienpädagogik in Leipzig, ZMP. Und reden dort auch sehr viel über unsere Strukturen. Und ich finde, wenn du zu dritt bist, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Personen. Also die muss man irgendwo auch akzeptieren. Man kommt aus ganz unterschiedlichen Positionen im Leben, finde ich. Jeder bringt da so sein Päckchen mit, ne? Mhm. Und wenn du zu dritt bist, gibt's aber meistens eine Person, die Mediator spielen kann. Die Mediator spielen kann zwischen den anderen beiden. Und das ist mega hilfreich. Also wenn du schaffst, eine Mediationsperson irgendwo herzuholen, hilft das vielleicht schon.
Also ich hätte in dem Streitgespräch heute Morgen jemanden anrufen sollen, mittendrin sagen und so.
Genau, den Joker.
Die Polizei. Die holen dich direkt hier ab. Nein.
Das machst du ja. Das kennst du ja.
Oh Gott, die Polizei. Also, das müssen wir erklären. Du spielst an, wow, wir gehen richtig rein in die OKQ-Lore. Du spielst an auf einen Moment, als ich die Polizeigewalt rief, um eine Boomer-Party gegenüber meines Gamescom-Hotels aufzulösen. Mein Wunsch war, dass sie da ein bisschen auch einschüchtern. Sie waren aber sehr vermittelt in ihrer Art und Weise. Das war schon in Ordnung. So, wer das nachhören will, übrigens, okay, cool, trifft Gamescom 2025. So, Stefan, das erbietet uns aber, ich möchte mich fast entschuldigen, dass ich das jetzt hier so zum Thema gemacht habe, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mich was so belastet, ich muss es ansprechen, weil das schimmert sonst die ganze Zeit durch. Und was soll ich sagen? Es half. Also schon mal vielen Dank für die Ohren.
Das freut mich.
So, jetzt aber können wir das tatsächlich, und das ist tatsächlich ganz wunderschön, als Brücke nutzen, um zu deiner Arbeit mal zu kommen, denn die dreht sich ja ganz viel um das große Thema Inklusion. Und gerade waren wir eben bei diesem Thema, ne, streiten, wütend sein, zuhören, Meinungen verstehen. Ich kann mir vorstellen und bin jetzt gleich gespannt, ob du es korrigierst oder ob das tatsächlich so ist, dass du immer mal wieder, wenn du Leuten dann berichtest von deiner Arbeit, auch Stimmen begegnest, die sagen, okay, Inklusion ist ja Quatsch, braucht kein Mensch. Wenn du ein Spiel nicht spielen kannst, such dir ein anderes. Ist das denn so? Sind das Aussagen, denen du dich immer mal wieder gegenüber siehst?
Tatsächlich nicht so oft. Also nicht so oft bis gar nicht, würde ich sagen. In den allermeisten Fällen wird dem schon Verständnis gegenübergebracht. Ich spreche natürlich auch immer aus den Bubbles, denen ich unterwegs bin. Das ist sowohl Startup-Szene hier in Leipzig, wo wir sind, als auch die Game-Dev-Szene, als auch natürlich Inklusionsszenen selber. Aber auch jetzt, ich war dieses Jahr tatsächlich das erste Mal auf der Gamescom und das erste Mal auf der DevCom als Speaker und als Gast sozusagen. Es wird einem eigentlich viel Positives entgegengebracht. Ich glaube, der spannende Part ist eher, wie viel wird umgesetzt oder wie viel Bereitschaft ist da umzusetzen. Mhm. Viele Leute haben sich mit dem Thema oft einfach noch gar nicht beschäftigt, was ich aber auch überhaupt nicht verübeln kann. Mhm. Genau, aber jetzt so ein frontales, hey, das braucht doch keiner, oder hey, da sollen die sich was anderes suchen, kenne ich eigentlich gar nicht, dass das entgegengebracht wird.
Was bedeutet für dich eigentlich dieses Wort Inklusion? Ich habe eben gerade in diesem quasi halb zitierten Kommentarspältchen, das ich gerade dir entgegengeworfen habe, dieses, okay, es braucht kein Mensch, wenn du es nicht spielen kannst, spiel was anderes. Das ist ja schon so ein Ausschnitt dieser Wortbedeutung, was manche Menschen da draußen da für sich drunter verstehen. Also die Idee zu sagen, Inklusion bedeutet, alle Spiele für alle Menschen möglichst zugänglich machen. Aber es kann ja auch vieles andere oder auch nur ein Teil davon meinen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, weil du ja auch so viel damit arbeitest, was verbindest du eigentlich mit diesem Begriff?
Ich verbinde damit, dass du andere mit einbeziehst, also dass du weder Lösungen machst, die Leute kategorisch ausschließen sozusagen, noch Lösungen, die jetzt explizit nur für die eine Gruppe gemacht sind, sondern dass du Möglichkeiten, Räume schaffst, wo Leute eben gemeinsam das Gleiche, sage ich mal, erleben können. Also im Games-Bereich würde ich zum Beispiel sagen, es muss nicht mal unbedingt heißen, dass die Leute genau die gleichen Informationen, genau das gleiche Gameplay entgegengebracht kriegen können. Das halte ich auch an vielen Stellen noch für unrealistisch, aber dass die Leute im Kern zum Beispiel das gleiche Spiel erleben und darüber reden können. Also dass du, wenn wir machen ja viel für blinde, sehbehinderte Menschen, darum argumentiere ich jetzt oft aus der Sicht natürlich, dass du als blindes, sehbehindertes Kind beispielsweise auf dem Schulhof mit Kindern ohne Sehbehinderung über das gleiche Spiel reden kannst und die anderen verstehen, was du meinst, oder mit deiner Familie und deinen Freundinnen, Freunden. Genau, und natürlich Inklusion, jetzt hier die Betrachtung für Menschen mit Behinderungen, aber es geht ja auch um alle möglichen anderen Gruppen, die einbezogen werden sollen. Da redet man eben auch über Diversity, über auch verschiedene Altersspannen. Das kann also sehr, sehr viel umfassen und vielleicht auch sehr viel mehr Menschen umfassen, als man vielleicht am Anfang denkt.
Hm. Ganz aktuell, finde ich ja super spannend, ist wieder ein Teilaspekt von Inklusion, wenn man so möchte, zum Thema geworden. Vielleicht, wenn man das umschreiben würde als Begriff Zugänglichkeit, und zwar rund um den Release von Hollow Knight Silksong, wo ganz viele Menschen darüber diskutiert haben, okay, wie schwer, in Anführungszeichen, darf denn ein Spiel sein? Ist es okay, in Anführungszeichen, wenn ein Spiel sich durch seinen Schwierigkeitsgrad einer erheblichen Zahl von Spielerinnen und Spielern verwehrt, weil es einfach zu schwer ist? Ist das in Ordnung, oder sollten Spiele dieser Art möglichst zugänglich sein und einen Easy-Mode anbieten oder irgendwelche Anpassungsoptionen? Auch da, auch wenn das ein bisschen von deiner eigenen Arbeit weggeht, zu der kommen wir gleich, aber ich wäre neugierig, hast du da eine Position, also hier zu diesem Thema zu hoher Schwierigkeitsgrad, Zugänglichkeit von Spielen und all dem?
Da bin ich noch dabei, mir das zu erarbeiten, ja. Weil ich finde das Thema auf jeden Fall nicht trivial, weil das irgendwo gefühlt auch Teil des Spielerlebens oder dessen, wie das Spiel angedacht ist. Ich finde es sehr schwierig zu argumentieren, weil ich selber nicht in der Haut der Person stecke, die so ein Spiel entwickelt. Ich kenne auf jeden Fall
schwere Spiele. Entschuldige.
Ich habe witzigerweise nach der Gamescom das erste Hollow Knight angefangen und spiel das seitdem sehr begeistert.
Oh toll! Und wie gehst du da mit dem Schwierigkeitsgrad um? Ist das ein Widersacher oder ein Begleiter auf der Reise?
Für mich ein Begleiter. Okay. Ich genieße das, aber jetzt, wenn man meinen Inklusionsbegriff von eben dazu nimmt, wäre es natürlich schon toll, wenn es auch im Gespräch mit anderen oder so einem nicht verwehrt bleibt, weil es zu schwierig ist. Deshalb, ja, schon eine gute Frage. Schon, ja.
Wir können das, bitte?
Entschuldigung, ich kenne auch Stimmen aus unserer Community, die auch so argumentieren, auch bei den klassischen Dark Souls Spielen und Co., die es auch sehr mögen, das zu spielen und aber eben genau das dann bei der Schwierigkeit auf Barrieren treffen. Also ja.
Ich schlage vor, wir machen da mal einen Pinner rein, weil wir haben ja dieses wunderbare Format Orgelkult trifft wieder, wo ich Leute einlade und dann geben wir die einfach so 5-6 Jahre zur Meinungsbildung und dann kann ich die einfach wieder einladen und dann erörtern wir das nochmal im Genauen.
Gleich registriert. Ja, sehr schön.
Sehr gut. Okay, dann können wir mal von hier aus jetzt tatsächlich zu deiner Arbeit kommen. Ich habe in der Anmoderation schon davon erzählt, aber vorher jetzt aber hier nochmal. Du bist Mitgründer der Inclusive Gaming GmbH, wie ich mir hier aufgeschrieben habe, ein Startup aus Leipzig, das Spiele für blinde und sehbehinderte Menschen macht, aber auch zum Thema Barrierefreiheit und Gamification, Aufklärung, Wissenstransfer anbietet, Vorträge, sonstige Austauschmöglichkeiten. Das ist eine ganze Menge. Bevor wir dazu im Detail kommen, dachte ich mir, ich frage noch mal kurz nach den Eckdaten, weil ich persönlich mir das auch gerne noch ein bisschen besser vorstellen möchte. Zum Beispiel, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch? Ich kam an so einen Punkt meiner Recherche, wo ich mir dachte, das ist immer so ein bisschen tricky hier bei den Vorbereitungen in diesem Format. Wenn ich zu viel weiß, kann ich nichts mehr neugierig fragen. Und das war so eine Stelle, wo ich mir dachte, nein, wie viele Leute da arbeiten, das kann er mir auch selber sagen.
Ja, Bei uns arbeiten im Kern eigentlich die drei Gründer, also wir drei. Und ja. Es ist tatsächlich auch gar keine so einfache Frage, weil wir hatten über Mitteldeutsche Medienförderung einen Spieleprototypen entwickelt und in der Zeit hatten wir befristet Leute angestellt. Mhm. Unser Maximum war mal inklusive PraktikantInnen, war mal zu 8.
Ja.
Genau, Praktis natürlich durchlaufend. Also gerade haben wir auch einen Praktikanten, einen blinden Programmierer aus der blinden Studienanstalt Marburg, der remote mit uns zusammenarbeitet. Und wenn wir im kommenden Jahr, sollten wir da wieder die Förderung erhalten, ist ja nicht immer hundertprozentig klar, dann werden wir auch wieder Mitarbeitende einstellen. Mhm, mh. Genau, aber im Kern sind es erstmal wir drei.
Also eigentlich auch mit 8 Leuten, ne, immer noch ein überschaubares Team.
Ja,
und da muss ich direkt mal, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber Lob aussprechen. Ich habe natürlich mir auch eure Webseite angeguckt. Und es war so ein Bauchgefühl, das Durchscrollen der Webseite und so das Durchlesen der Angebote und was ihr so macht, führte in mir zu so einer Vorstellung, dass ihr ein Riesenunternehmen seid. Also ich habe mir das angeguckt und es ist so professionell und es sieht so modern aus und so übersichtlich und in mir merkte ich richtig, wie dieses Bild entstand, dieses so, okay, holy shit, das ist ja ein Riesenunternehmen wahrscheinlich. Super cool.
Das ist schön zu hören, das freut mich. Ich denke, das rührt so ein bisschen her aus der Erfahrung meiner Mitgründer. Also ich sage immer, ich bin bei uns so der Jungspund. Ich bin 27, ich bin praktisch direkt aus dem Masterstudium Informatik gehüpft und ins Gründen gekommen. Und meine beiden Mitgründer, die haben beide schon 15 Jahre Erfahrung in ihren Bereichen auf dem Buckel. Also Chris war Komponist und ist auch noch Komponist, Sounddesigner, auch freiberuflich, hat da zum Beispiel für Inner World die Komposition gemacht und hat da eben schon ganz viel Erfahrung gesammelt und Flo hat 15 Jahre Projektmanagement gemacht in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Witzigerweise haben die beide im Vorfeld schon auf diesen beiden sehr entgegengesetzten Seiten, da sind wir wieder beim Thema von vorhin, zusammengearbeitet und darüber sind wir dann im Prinzip auch hier zusammengekommen, jetzt auf einer Gründungsseite sozusagen.
Mein Gott, ich an diesem Moment mal ganz kurz reingeschoben quasi als Nebenstraße, ich schäme mich fast ein bisschen, es stellt sich nämlich jetzt durch deine Altersangabe heraus, du bist 9 Jahre jünger als ich und hast ein sehr viel ausgeglicheneres Bild zu Konflikten und dem Thema Wut und Vermittlung als ich, um Gottes Willen.
Vielleicht führt das ja auch daher. Vielleicht habe ich auch noch eine etwas naive Sicht auf.
Ach nein, du machst das schon alles ganz richtig. Es ist in Ordnung.
Ja, das wäre ja was fürs trifft wieder.
Ja, genau. Das machen wir sag, in 5 Jahren.
Ich hasse
dann
alle und.
Ja. Oh, sehr gut. Richtig verroht dann in 5 Jahren. Ja, da bin ich ja gespannt. Nee, okay, alles klar. Das nur am Rande. Ja, sehr gut. Ich habe auch eben bei der Kurzvorstellung eben nochmal gesagt, ihr macht eine ganze Menge, eben nicht nur Spiele, sondern ihr bietet auch, ich nenne es jetzt einfach mal Services an, ne? So Aufklärung, Wissenstransfer und so weiter und so fort. Auch hier nochmal fürs Gefühl und fürs Vorstellung kriegen. Wo würdest du denn den Schwerpunkt bei euch verorten? Ist das alles so von euren Angeboten und was ihr am liebsten und besten macht, gleichmäßig verteilt oder habt ihr da durchaus einen Schwerpunkt?
Also Schwerpunkt, großes Wunschziel sozusagen ist schon die Spieleentwicklung, die barrierefreie Spieleentwicklung, aber eben auch einfach zu Entertainment-Zwecken. Mhm. In der Maßgabe haben wir aber eben auch die B2B-Schiene sozusagen mit aufgebaut. Genau, das rührt ein bisschen daher. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Als wir gestartet haben, das waren Chris, ein anderer dritter Gründer und ich tatsächlich. Wir hatten am Anfang das Exist-Gründungsstipendium beantragt.
2022 sind wir da, laut meiner Notizen.
Genau, genau. Das ist so ein landesweites, also bundesweites Existenzgründungsstipendium, wo man für ein Jahr sozusagen komplett versorgt wird mit Gehalt und auch mit Zusatzgeldern, mit denen man sich zum Beispiel eine Website bezahlen kann. Und haben dort in dem Rahmen eben an innovativen KI-Sachen geforscht. Das war auch nochmal so ein bisschen ein Zusatzbaum sozusagen, ein Zusatz-Skill-Tree des Unternehmens. Haben dann darüber auch eben Konzepte entwickelt, wie wir uns als Firma nachhaltig aufbauen können. Da sehe ich so eine gewisse Unterscheidung zu vielen Startups, die praktisch direkt aus dem Studium kommen mit einer Spielidee schon in der Tasche sozusagen und dann schauen, wie sie die weiter ausbauen. Wir kamen eben von der Richtung, wir wollen dieses Unternehmen, das eben auf Inclusive Gaming aufgebaut ist, gründen, wollen da auch uns selber in der Spieleentwicklung verwirklichen, aber wollen eben einen nachhaltigen Aufbau haben. Und für uns hat es eben dazugehört, dass man möglichst bald auch unabhängig von Förderung, also nicht unabhängig, unabhängig ist falsch gesagt, aber weniger abhängig von Förderungen wird und auch über Aufträge sich mitfinanzieren kann und dann aber natürlich auch immer genug Zeit hat, seine Spiele weiterzuentwickeln.
Mhm. Da super spannend. Zu der Station kommen wir nämlich gleich. Die habe ich mir ganz groß aufgeschrieben, weil ich dazu ein paar Fragen habe. Vorher nochmal ganz kurz die letzte Frage zu diesen quasi Eckdaten. Was, du hast dich gerade als Jungspund des Teams beschrieben. Was steht denn so auf den To-Do-Blättchen des Jungspunds? Also mit anderen Worten, was machst du da im Team? Was ist deine Aufgabe? Kann man das überhaupt so klar sagen bei so einer kleineren Teamgröße, dass du da so einen Schwerpunkt hast?
Wir hatten in Zingst hatten wir so einen Haufen toller Zettel, da stand Rollendefinitionen drauf.
Ja.
Und sind das alles so Stück für Stück durchgegangen. sind wir tatsächlich auch sehr hinterher, dass wir drei Gründer uns so ein bisschen abgrenzen, was unsere Aufgaben sind. Ich bin eben gestartet aus der Informatik, wie gesagt, Informatikstudium in Ilmenau und dementsprechend auch noch in der Programmierung ganz viel tätig. Aber konträr dazu sozusagen bin ich auch unser Networker, unser vielleicht PR-Mensch, wenn man das so sagen möchte, der eben zum Beispiel auf einer Gamescom unterwegs ist und den Dom Schott anquatscht. Oder
der es dann vergisst im Messewahn, entschuldige nochmal dafür, ich kann mich nicht alles mehr erinnern, aber ich schieb's aufs Fieber, auch das kann man alles nachhören in der Gamescom-Folge.
Die Anekdote Anekdote erzähle ich dann später noch. Also, oh Gott. der eben ganz viel unterwegs ist, nach außen uns repräsentiert, da viel spricht, habe ich und haben wir eben zusammen gemerkt, dass das irgendwie auch sehr mein Ding ist und auch viele Pitches, sowohl vor also bei Preisen, vor Publikum, als auch jetzt vor Entwicklerinnen und Entwicklern, Richtung Workshop-Organisationen schauen etc. Genau, und so ein bisschen Messeraum-Orga, dazu kommen wir dann vielleicht auch noch. Mhm. Wir haben seit diesem Jahr einen Messeraum, den wir wiederkehrend bestücken wollen. Mhm. Das ist so mein Teil des Teams. Um das vielleicht abzurunden, also Chris ist unser Creative Director, mhm. Aber eben auch Komponist, Sounddesigner, wo er eben ja auch herkommt aus der Richtung und auch der im Team irgendwie so die teaminternen Sachen praktisch vorbereitet und auch Firmenstrategien mit vorbereitet, wo wir uns dann der dann eben intern mit uns auch durchgeht, eben sowas wie die Rollenverteilung und Flo auch im strategischen Bereich, im Projektmanagement, Marketingbereich und im Förderbereich. Also wir sind da schon recht klar aufgeteilt sozusagen.
Jetzt können wir von hier aus mal nochmal ins Jahr 2022 zurückkehren. Du hast eben schon davon gesprochen, als quasi, wenn ich es richtig notiert habe, der erste Fördertopf auf eure Idee draufgefallen ist, aus der dann später eben die Inclusive Gaming GmbH werden sollte. Du warst da schon mit an Bord von Anfang an quasi. Mhm. Und da würde mich mal brennend interessieren. Zum einen, wo sind wir denn bei dir damals im Leben, also 2022, als all das passiert ist? Was hast du da eigentlich gerade gemacht? Und zum anderen, wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, so, das Thema und auch diese Startup-Idee, Projektidee, finde ich so spannend, die will ich mitgestalten und mitbegleiten. Kannst du uns das mal beantworten?
Ja, also ich war gerade eben am Beenden des Masterstudiums, da war ich noch viel in Richtung Neuroinformatik, das ist der ganze KI-Kram, der gerade so passiert, unterwegs, aber eben auch schon viel in Spieleentwicklung in Ilmenau. Ich bin Thüringer ursprünglich, und da war in Thüringen gerade waren so ein paar Sachen Richtung Game Dev Meetup und der Games XR Mitteldeutscher Games und XR Verband, also und die Leute jetzt vom R42, die waren da auch mit drin in diesem Game Dev Meetup und haben dort eben präsentiert. Darüber bin ich dann in den Games XR Server reingekommen, wo jemand dann so Tutorials zu Game Dev gemacht hat und der hat dann so nebenbei mal das Access Gründungsstipendium erwähnt. Und da dachte ich mir, hey, das ist ja ganz spannend, da kann man irgendwie mal eine Spieleidee ausprobieren und kann das eben einfach mal unterstützt probieren, ohne dass man jetzt ein Risiko dabei trägt. Ich muss ganz ehrlich sagen, sonst wäre ich nie in das Gründungsthema gekommen. Und auch da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ob ich jetzt wirklich eine Firma gründe oder nicht, sondern ich probiere mal dieses Stipendium aus. Und in dem Rahmen ging es eben um innovative Ideen und ich war immer schon so ein bisschen sozial unterwegs und hatte auch viel Interesse wollte eben was sozial Innovatives machen. Und tatsächlich, das für dich vielleicht cool, durch einen Podcast dann auf die Idee gekommen. Das war von der GameStar mit Christian Ohrens, ein blinder DJ und Gamer. Und Christian hat davon erzählt, wie er sich an blinde Videospiele rantastet. Also der hat erzählt, wie er zum Beispiel Mario spielt, was eigentlich praktisch gar nicht für blinde Menschen aufbereitet ist, das alte Mario, und sich dann anhand der sehr wenigen Sounds, die es da so gibt, orientiert. Ja. Und dann hast du natürlich ein paar Hinweissounds, aber nicht alle, dann probiert das aus, fällt bei den Plattformen runter, muss irgendwo wieder neu anfangen und so weiter und tastet sich aber total begeistert daran, bis er das Level durchgespielt hat. Und das hat mich damals sehr fasziniert. Ich dachte, wenn jemand so fasziniert und so stark dran bleibt an Spielen, die eben keine Accessibility für blinde Menschen in dem Sinne eingebaut haben, dann lohnt sich's irgendwie darum, was aufzubauen. Und dann habe ich ganz naiv, sage ich mal, noch ohne zu weit vorauszudenken, kann man so sagen, habe ich mal im Game6R Server, also fürs Stipendium brauchte man auf jeden Fall andere Leute, habe ich da mal angefragt, hey, ich habe hier die und die Idee, wer hat denn Bock mit mir da sowas zu beantragen?
Ach Quatsch.
Ja, und das war zur Corona-Zeit. Da haben sich dann Leute gemeldet, ein damaliger eben Mitbeantrager und der Christian Barth, einer Mitgründer. Und da haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus. Und dann haben wir über ein Jahr während meines Studiums und während die beiden anderen auch in ihren Bereichen noch unterwegs waren, nur online diesen Antrag zusammengeschrieben, ohne uns im Real Life gesehen zu haben in der Zeit. Und haben uns dann, ich weiß nicht mehr, ob es kurz vor oder nach dem Antrag war, das erste Mal live gesehen. Und da hatte ich aber auch schon die Idee gehabt, das in Leipzig zu machen, weil Game6R war in Leipzig. Ich habe mitgekriegt, dass in Leipzig einfach ganz viel passiert, viele neue Leute, viel Szene da ist sozusagen und genau. Und ja, das war so der Stand damals.
Kannst du uns mal da ein Gefühl für geben? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie leicht oder schwer es ist mit der Arbeit, die ihr macht als das Startup, das ihr seid, an Fördergelder und überhaupt Gelder zu kommen. Es in eurer Geschichte hat es jetzt schon ein paar Mal geklappt, also mindestens zwei erfolgreiche Projektfinanzierungen habe ich gesehen. Und dann ja auf der Webseite selbst gibt es eine ganze Reihe von Partnern, die ihr nennt, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo ja auch Geld fließt. Trotzdem möchte ich mal explizit fragen, weil ich das mir gar nicht so vorstellen kann, wie leicht oder schwer ist es denn eben, die Arbeit, die ihr macht, zu finanzieren?
Also ich würde sagen, es ist nie total leicht, an Fördergelder zu kommen. Aber du hast, also wir haben schon gemerkt, dass wir eine gute Kombination haben. Und wir haben auch gemerkt, dass der Name Inclusive Gaming, den wir ausgesucht haben, dass der sehr tragend ist und sehr gut ist, weil wenn ich jetzt auf Messen für blinde, sehbehinderte Leute zum Beispiel unterwegs bin, sind wir immer die Leute mit Gaming, und wenn ich auf der Gamescom unterwegs bin, sind wir die Leute mit Inklusion. Das ist also auch schon ganz prima. Und so ist es auch ein bisschen bei den Förderanträgen, würde ich sagen. Also das ist ein Bereich, wo noch viel Innovation offen ist, wo jetzt auch mit den ganzen KI-Sachen, die kommen, ganz viel gemacht werden kann. Und wo man gerade so ein bisschen Nerv der Zeit trifft. Also man muss natürlich, denke ich, immer ein bisschen mitschauen, was politisch so passiert. Da merkt man ja, dass es in manchen Bereichen auch zu Rückschritten kommen kann. Aber so ganz prinzipiell ist das ein cooles Thema für sowas, sage ich mal.
Ja. Zu dem Thema KI, wir kommen später, ich habe auch noch ein paar Dinge zu eurem Portfolio rausgesucht und mir auch mal die Spiele angesehen, die ihr bisher gemacht habt und anbietet, aber ich will schon mal vorweg fragen, weil es jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht ist, das Thema KI, spielt das in eurem, ich sag mal, Produktionsalltag irgendeine Rolle, oder ist das vor allem beschränkt auf deinen, ich sag mal, wissenschaftlichen Hintergrund, den du mitbringst?
Ja, es spielt auch durchaus eine Rolle. Ja. Genau, du hast ja schon vorhin kurz angeschnitten, was wir alles so machen. Für uns ist eine große Aufgabe, irgendwie einzuordnen, was jetzt die Schwerpunkte in unserem Unternehmen sind, das auf jeden Fall. Aber wir haben auch Ideen, wie man eben Spiele über Anwendung von KI automatisiert, zum Beispiel barriereärmer macht, indem man, wenn du überlegst, was ChatGPT für dich machen kann oder was Objekterkennungssachen für dich machen können, du gibst denen Bilder und die geben dir den Inhalt der Bilder in einer anderen Form zurück, richtig? Also du Du kriegst zurückgegeben, hey, da sind so und so viele Personen drauf, da sind die und die Objekte zu sehen, da ist das und das. Und für blinde Menschen ist das natürlich, kann das eine große Hilfe sein, wenn du sagst, da ist ein Algorithmus, der für dich sieht und der für dich über Audio zurückgibt, was es sieht. Da hast du dann sozusagen die Schnittstelle zwischen dem visuellen Output und der Person. Also in der Richtung forschen wir und wir benutzen auch in alltäglicher Arbeit viel KI. Also gerade wenn wir jetzt sagen, Marketing kennen wir uns noch nicht so aus, gerade im Games-Bereich arbeiten wir schon auch viel mit KI, um einfach eine Grundlage zu finden. Genau.
Und, wie genau, wenn ja. ich fragen darf, sieht das dann aus, gerade im Hinblick auf Marketing, die KI dazu benutzen?
Ja, also du musst dir vorstellen, ein großes Thema bei uns ist, kann man, wenn man jetzt blinde und sehbehinderte Menschen als eine große Zielgruppe nimmt, als eine Hauptzielgruppe nimmt, wie viele kann man erreichen? Kann man damit schon so ein Projekt finanzieren oder muss man eigentlich sagen, was ja auch Inklusionsaspekt irgendwo ist, du entwickelst das Spiel regulär für Steam und Co. und versuchst die anderen dann eben mit dazu zu holen. Und solche Fragen, da hilft eine KI-Recherche prinzipiell und da hilft auch mal zu fragen, welche Schritte man angehen kann, vielleicht mal eine Idee zu kriegen, welche zum Beispiel Verbände, welche Sponsorships es geben kann, welche Stiftungen und so weiter. Also da gibt's ganz viele Sachen, wo man auch einfach noch nicht so weiß, was möglich ist. Ja.
Ja. Auch da muss ich nochmal nachhaken, damit ich mir das richtig vorstelle. KI-Recherche zum Thema, ne, wen kann man eigentlich erreichen? Ja. Wie groß ist dieser Markt? Heißt das jetzt nur mal als Beispiel, damit ich dann die Wahrheit erfahren kann? Okay, ChatGPT, erzähl mir, wie sieht das aus mit dem Markt? Ist es sowas, von dem du sprichst, oder was anderes?
Ja, also hey, du bist Marktexperte oder Expertin Marketing. Das ganze Prompting und so. Wir sind die Inclusive Gaming GmbH, das und das und das und wir wollen das und das erreichen. Okay. Und wie sieht das aus? Was kannst du uns dazu sagen?
Das ist sehr, sehr spannend. Für mich auch persönlich, weil ich zu Menschen gehöre, die hochskeptisch vor diesen Geräten sitzen. Bei dir ist es was anderes und auch noch gerade was anderes, weil du ja auch noch einen anderen Hintergrund als ich reinbringst. Du hast ja quasi mal unter die Haube geguckt, dieser Technologie.
Ja, also tatsächlich ganz spannend, bei uns, der das maßgeblich vorantreibt, ist der Chris, der Kollege, der ja mehr so die, kreative, artistische Veranlagung hat sozusagen. Aber gerade er ist da recht pragmatisch und recht und total interessiert, was man da alles erreichen kann und wo es hilft. Und der kommt dann auf mich zu, auch er möchte jetzt zum Beispiel sein Englisch aufbessern und sagt, hey, ich probiere da jetzt die und die KIs dafür aus. Und dann sage ich, hey, ach ja, cool, send mir das mal. Also er ist da viel proaktiver als ich, witzigerweise, was das Entdecken angeht. Ich komme so aus dem Entwicklungshintergrund, was so Objekterkennung war vor allem. Also Robotik zum Beispiel und genau die Beispiele von vorhin.
Ja, ich habe das gesehen in deinem Lebenslauf, völlig abgefahren. Ich habe mir das sogar gescreenshottet, damit ich nichts falsch quasi umschreibe in mein Dokument. Und zwar, pass auf, alle werden gleich verstehen, warum. Nämlich meine ich ganz speziell die Station in Ilmenau. Und zwar um 2018 herum, da hast du nämlich, und ich lese jetzt einfach mal das vor, ein Werkstudium betrieben zum Oberthema. Man merkt, ich falle jetzt schon um meine Worte. Zum Oberthema, Achtung, es wird Englisch. Scientific Assistant for Data Gathering and Analysis in Robotics. Und da, es sind jeweils noch Erklärtexte dabei, von dir verfasst, was das ist. Also auf dem LinkedIn-Profil von dir kann man das finden, ganz öffentlich zugänglich. Und trotzdem saß ich davor und dachte mir, okay, da frage ich nochmal nach, was das eigentlich genau ist. Vielleicht können wir das an der Stelle mal kurz aufdröseln.
Ich möchte an der Stelle Gothic zitieren. Oh. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt raus mit dir. Sehr gut.
Nee, das war aber cool gewesen. Also da gibt's eine Firma in Ilmenau, die beliefert auch so ein bisschen da das Robotik-Fachgebiet. Die haben so coole Roboter, die also musst du dir vorstellen, ist so ein fast menschengroßer Roboter. Mhm. Jetzt nicht total humanoid, keine Arme und Beine oder so. Der rollt umher und hat dann so eine große Glaskuppel mit riesigen Klubschaugen als Kopf. Und die fahren zum Beispiel in Läden rum und machen dort automatisch Inventur von diesen Läden. Also die scannen im Vorbeifahren die ganzen Tags an den Klamotten. Oder es gibt auch Experimente, wo die zum Beispiel in einer Klinik umherfahren und dann mit Leuten, die rehabilitieren von Hüft-OPs und anderen Sachen, so ein Gangtraining machen, um dort die Leute, die Pflegekräfte zu entlasten. Und ich habe in dem Bereich einfach so ein paar Navigationsalgorithmen mitgebaut, mitgeholfen und dann so ein paar praktische Erfahrungen auch vor Ort mit den Robotern gesammelt, etc. Das war eine coole Erfahrung und auch irgendwie die Zeit, wo ich als erstes aktiv über Spielentwicklung wieder nachgedacht habe, weil ich nebenbei irgendwie überlegt habe, was man für coole Spiele entwickeln kann.
Ja. Wir kehren gleich nochmal zur Gegenwart quasi zurück. Hier mal kurz noch nachgefragt, als du da 2018 und drumherum diese Studiengänge da begangen hast und all diese Dinge erlebt hast, was war da eigentlich der Plan? Also wolltest du, so soll das gar nicht klingen, aber also wolltest du selber dann auch in die Forschung reingehen, gerade was so Robotik und KI und den Kram angeht, oder was hattest du vor?
Also meine Freundin nennt das immer einen Pla. Das ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Nee, einen richtigen ausgearbeiteten Plan hatte ich eben nicht. Also ich bin so ein bisschen in das Studium nicht gestolpert, aber ausgewählt, weil mein Bruder auch Informatik studiert hat, ich schon immer in dem Bereich irgendwie begeistert war. Also auch mehr so vage Sachen. Und dann auch Ende des Studiums hatte ich prinzipiell die Möglichkeit, da am Fachgebiet weiterzuarbeiten. Also ja, das wäre dann schon ein bisschen Forschung, in die Richtung Forschung gegangen. Aber hatte keine konkrete längerfristige Vorstellung oder so.
Verstehe.
Entschuldigung.
Oder ja, so. Alles gut, verstehe. Dann können wir von hier aus nochmal in die Gegenwart springen und jetzt möchte ich mal ganz kurz meine Gedanken ordnen. Die führen nicht wirklich zu einer Frage, aber ich würde gerne vielleicht als Kommentar mal hören, wie du darüber so denkst, weil ich mir fast sicher bin, dass du es auch nicht zum ersten Mal hörst. Du berichtest von der unterschiedlichen Art und Weise, wie ihr KI und die Technologien drumherum benutzt bei eurer Arbeit. Und ich merke beim Zuhören, für mich tun sich da zwei Kategorien auf, über die ich unterschiedlich denke. Die eine Kategorie ist das, was du zuerst beschrieben hast. KI hilft bei der Objektbeschreibung, bei der Übersetzung von visuellen Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen, wo ich zuhöre und mir denke, okay, da sehe ich total den Sinn darin, dass kann man bestimmt auch, weil es sowas Mechanisches ist, super gut optimieren. Das sehe ich total, das klappt. Alles klar, Stempel drauf. Worüber ich aber stolpere, für mich persönlich, es ist keine Kritik per se, sondern das ist was, wo ich einfach so Schluck auf innerlich bekomme, ist, wenn ich dann höre, dass aber auch so Recherchen und Marketingkampagnen und solche Dinge auch auf der Zusammenarbeit mit KI fußt und dann auch noch Programme verwendet werden, die, wenn ich sie zum Beispiel frage, hallo, erzähl mir mal, wer hat OKCOOL gegründet, ich Personennamen höre von Menschen wie Red Scarlet und so, die einfach nicht existieren und was nicht stimmt, wo ich mir denke, okay, weder vertraue ich auf diese Tools, noch finde ich moralisch, ethisch cool, die zu benutzen. Wollte ich jetzt mal von dir hören, wie denkst du denn darüber? Bist du ein technologieoffenerer Mensch in der Hinsicht oder siehst du das anders?
Ja, ich die Bedenken verstehe ich natürlich. Ja. Also sind ja auch nochmal zwei Fragen. Bei der ersten Frage mit der Zuverlässigkeit, das ist natürlich, also wir werden nie KI am Schluss sozusagen dieser Überlegungen haben, sondern eher als Sprungbrett. Da Genau, also da ist man natürlich vorsichtig, schaut sich das auch an und überprüft das. Da haben wir bisher ganz gute Ergebnisse erzielt. Also auch jetzt inhaltlich Sachen, die aus unserer Sicht so gepasst haben. Mhm. Aber klar, also du überprüfst das natürlich immer und du checkst das gegen. Das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn du eine Recherche beauftragst von einer Person, die vielleicht noch Anfänger in dem Gebiet ist oder so, dann gibt's ja auch diesen Schritt mit dem Double-Checken sozusagen. Vielleicht kurz zur zweiten Frage. Also wir hatten das Gespräch natürlich auch, wie wollen wir dazu aufgestellt sein? Das wäre bestimmt auch was Spannendes fürs in 5 Jahren oder wie auch immer, also für später. Aber aktuell sagen wir, dass wir da eher pragmatisch aufgestellt sind und eher dafür sind, die Sachen in unserer Arbeit mitzuverwenden, um schneller zu den Zielen zu kommen. Dass wir aber auch immer gesprächsbereit sind und immer schauen, wo sozusagen die Grenzen liegen. Wo genau die Grenzen liegen, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Also das müssen wir noch erkunden zusammen.
Ja, nur eine letzte Nachfrage dazu. Ich finde es hochinteressant, bevor wir zu den Spielen selbst noch kommen, die ihr schon macht und anbietet. Du hast ja berichtet, ihr seid ein recht kleines Team und mindestens eine der 3 Personen ganz oben quasi von euch in der Führungsriege ist ohnehin ein KI-begeisterter Mensch, ne? Von Marketing-Recherche bis hin zu ich lerne neue Sprachen oder was. Genau. Hast du das Gefühl, ich formuliere es mal ganz naiv, dass ihr dieses System einhaltet, das du gerade beschrieben hast, verlässlich dieses, okay, wir recherchieren was und checken das aber auch nochmal gegen, weil ich kann mir vorstellen, bei so einem kleinen Team, wo ohnehin auch so eine Offenheit für diese Technologie da ist, dass da jetzt nicht jedes Ergebnis, dass man da in so ein ChatGPT reinhämmert, nochmal von der eigenen, Gegenprüfabteilung nochmal gecheckt wird. Ich kann mir vorstellen, da rutscht doch einmal schon aus Praktibilität viel so durch.
Ja, ich glaube, da muss man, also da wäre meine Überlegung jetzt auch, an welchen Stellen muss man Sachen sehr genau haben. Also vielleicht zum Beispiel, wenn man über Statistiken redet oder wenn man jetzt bestimmte Fakten nach außen trägt, und welche Stellen, an welchen Stellen reicht vielleicht das sozusagen aus? Genau, also reicht es sozusagen aus, dass die Antwort, die man dort kriegt, fehleranfällig ist, wie jetzt auch eine Antwort, die man sich selber vielleicht bringen könnte. Das wäre jetzt so meine spontane Rückmeldung dazu auf jeden Fall. Weil es gibt, also gerade jetzt in so einem Gründungsprozess beziehungsweise Firmenführungsprozess gibt es, glaube ich, viele Sachen, wo es sowieso schwierig ist zu sagen, es gäbe jetzt eine Entscheidung, die das Nonplusultra ist, sondern du hast ja eher viele kleine Entscheidungen und viele strategische Überlegungen oder so, wo vielleicht manchmal 2 Entscheidungen okay sind, solange eine Entscheidung getroffen wird. Genau, also da, ich glaube, es ist wie immer so ein Kommt drauf an der Stelle.
Verstehe. Dann mal zum Portfolio. Da können wir direkt mal am Anfang quasi, am Eingang zur Portfolio-Halle stehen bleiben. Ich habe mir die Spiele angeguckt, wie gesagt, die ihr schon entwickelt habt, an denen ihr schon arbeitet und musste feststellen, ich habe noch von keinem einzigen dieser Titel irgendwas gehört. Und jetzt ist ja die große und spannende Frage, wie ich finde, okay, liegt das jetzt an mir und an meiner Bubble, was weiß ich, mit der ich mich umgebe oder, und vielleicht hast du dir ja schon Erfahrungen diesbezüglich gesammelt, liegt es daran, dass eure Arbeit oder generell auch die Arbeit rund um inklusives Gaming ein Sichtbarkeitsproblem hat? Wo würdest du da den Fehlerteufel suchen?
Na, weder noch. Also wir sind noch ganz am Anfang, was das angeht, muss ich da ganz klar sagen. Ja. Also inklusive Stipendien gibt's uns seit 3 Jahren. Da vielleicht nochmal kleiner Nebenfakt. Also nach dem Exis-Gründungsstipendium gab es von der Sächsischen Aufbaubank noch ein Jahr ein Folgestipendium. Und in dem Rahmen ist dann auch Flo als dritter Gründer dazugekommen, Florian Köhler. Und genau, und gegründet sind wir erst seit letztem Jahr, genau. Seit anderthalb Jahren im Prinzip. Wir haben jetzt Prototypen, wir haben also das, was du auf unserer Website siehst, auch eine kleine Experience, aber wir haben noch gar nichts auf den Markt gebracht. Mhm. Also waren da vielleicht auch relativ, ich würde nicht sagen langsam, aber woanders fokussiert vielleicht.
Überlegt.
Überlegt. Ja, das ist vielleicht auch gerade eben dieses Thema, dadurch, dass man parallel fokussiert ist, diese B2B-Schiene aufzubauen und so, ist der Prozess dann auch ein bisschen langsamer. Wir planen jetzt tatsächlich im Dezember einen kleinen Testballon mit Dinonit, dem Puzzlespiel, zu veröffentlichen. Allerdings in der Form, wie man es da auf der Website auch sieht, also als Spiel, was man in einer Stunde im Prinzip durchgespielt hat, für einen ganz, ganz kleinen Preis, einfach nur um diesen Prozess einmal durchgegangen zu sein. Und wollen dann im Folgejahr gefördert weiterentwickeln und dann unsere erste größere Entwicklung raushauen.
Um mal vielleicht kurz bei Dinonit stehen zu bleiben, übrigens fantastisch süßer Name, um mal so ein Gefühl für eure konkrete Arbeit zu bekommen, hast du ja gerade erzählt, das läuft unter eurer Webseite unter der Überschrift, kann man ein Spiel barrierefrei in Anführungszeichen für alle machen, und da gibt's dann auch einen Screenshot zu diesem Spiel, und da wollte ich dich nochmal fragen, ob du uns das nochmal erklären kannst, was das Besondere an diesem Spiel ist. Ich sehe hier in der Spielbeschreibung Schlagworte wie Voice-Over, Kontrastmodus, aber was genau macht jetzt dieses Spiel in eurem Sinne barrierefrei?
Also aktuell ist es für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei, / barrierearm. Die Überschrift haben wir gewählt, dass weil das Spiel aus unserer Sicht Potenzial hat für eine breitere Audience oder für viele Leute barrierefrei zu sein, weil es sehr simpel ist. Das Spiel, also das nehme ich gerne als wenn ich Talks habe, als so erstes Einführungsbeispiel, wie wir uns rangetastet haben. Wichtig zu erwähnen und zu betonen ist nämlich, dass wir alle drei Gründer, wir sind alle nicht blind oder sehbehindert, und wir hatten vor der Gründung auch alle drei fast noch nichts mit dem Thema zu tun, auch jetzt keine Verwandten, Bekannten im Umfeld oder kaum. Genau, das heißt, wir sind da wirklich so als Einsteiger von außen reingekommen und auch als Leute, die jetzt ganz eng mit unserer Community, wir haben so 50, 60 blinde, sehbehinderte Leute auf Discord, wo wir ganz eng mit zusammenarbeiten, auch Community-Meetups haben. Und in diesem Rahmen des sich Reinfindens hatten wir mal gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine reguläre Game Jam. Dabei ist Dinonit entstanden, war auch wie eine Game Jam halt ist, ein an vielen Stellen zufälliger Prozess, dass es so geworden ist, wie es ist. Und haben danach im Nachhinein gesagt, wir machen es jetzt mal in der Folge accessible und überprüfen mal mit der Community zusammen, was müssen wir da alles machen. Und wie sich rausstellt, eine ganze Menge. Du musst erstmal unterscheiden, blinde Leute, sehbehinderte Leute. Also komplett blind heißt ja, du musst dir irgendwie andere Kanäle suchen, Audio oder auch haptische Kanäle, Controller, Vibrationen etc. Und sehbehindert ist nochmal ein ganz großes Spektrum für sich. Also von Seheinschränkungen und Farbfehlsichtigkeit bis zu Sehbehinderungen mit stark eingeschränkten Blick oder mit du hast nur noch in der oder du hast in der Mitte des Auges keine Fokussierung mehr etc. Also da gibt's ganz, ganz viele Formen und Farben. Und für Menschen mit Sehbehinderungen haben wir probehalber einen ersten Kontrastmodus reingebracht, und für Menschen mit Blindheit hat Chris selber ein Voice-Over reingebracht, also hat das alles mit Audio bestückt. Das heißt, alle Informationen, die du visuell hast, und du nimmst da visuell sehr schnell sehr viele Informationen auf, alle Informationen werden dort irgendwie durch Audio wiedergegeben. Das kann man bei Dinonit sehr schön in Ruhe machen, weil es ein Brettspiel ist, auch kein allzu kompliziertes, also Brettspiel, ein rundenbasiertes Spiel, ein 5x5 Puzzlefeld, wo du die Dinos zueinander steuern musst. Und da sind eben ganz viele Hindernisse im Weg. Und dann haben wir eben Sprachausgaben für alles Mögliche, wo dein Cursor ist, ob du gerade an der Wand bist und gar nicht weiterkommst, wo sich welche Gegenstände im Spiel befinden, was die UI anzeigt, wenn sich irgendein Gegenstand in einen anderen verwandelt, ob du gewonnen hast. Also ganz, ganz, ganz viele Sachen. Genau. Und wir haben das zuerst blind ausprobiert, selber. Mhm. Das machen wir immer erst selber, weil wir sagen, wir müssen das eben auch selber blind spielen können, bevor wir es an andere rantragen. Das hat soweit auch geklappt. Wir haben nur auch bemerkt, selbst in so einem 5x5-Feld mit 25 Objekten musst du dir halt schon echt viel merken und hatten dann verschiedene Strategien, das anzugehen. Und dann haben wir es mit blinden Leuten ausprobiert. Was hier total spannend war, die haben gesagt, es ist auditiv total cool. Chris hat eine voll angenehme, schöne Stimme und so. Also alles toll. Aber ein Problem, auf was sie stoßen, oder ein Verbesserungsvorschlag wäre, dass wir ein paar Sachen lieber mit Screenreader machen. Oh. Genau, also Screenreader ist ja ein Tool, das blinde Leute verwenden am Computer oder auch am Smartphone, um sich dort zu orientieren. Das liest also Inhalte von Websites, Inhalte von Mails, WhatsApp-Nachrichten, Bildbeschreibungen und so weiter vor mit einer Roboterstimme. Und dadurch können blinde Leute auch Computer und handelsübliche Smartphones verwenden. Und das ist jetzt aber natürlich ein viel kleinerer Kanal, ne, der Audiokanal. Und als blinder Mensch machst du dann Folgendes: Du hörst dir das nicht in einfacher, sondern vielleicht in zehnfacher Geschwindigkeit an. Ah. So. Ich weiß nicht, ob du das schon mal miterlebt hast, aber man hört dann nur so. Das ist total krass. Und genau das sind halt die Sachen, wo wir dann gemerkt haben und merken, dass du kannst das selber gar nicht immer nachvollziehen oder gar nicht immer alles im Kopf haben, weil klar, du testest das, du schließt die Augen, testest blind, aber danach machst du die Augen wieder auf, ja?
Ja,
dann geht dein Alltag halt normal weiter und so. Und das sind ja diese Dinge.
Das ist ja hochspannend. Überhaupt auch dazu, es klingt so, als müsste dir auch so, was Game Design angeht und so diese ganzen Erkenntnisse, die du ja auch gerade mit uns teilst, erstmal selbst herausfinden. Ist es denn so, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst auf eine Weise so eine Wissensbergungspionierarbeit leisten, oder könnt ihr auch auf einen Wissensschatz aus der Branche zum Beispiel zurückgreifen, wo ihr wisst, okay, es gibt schon diverse Handbücher oder Anleitungen, Leitfaden, wie man diese Spiele so gestalten kann? Also auf wie viel vorhandenes Wissen könnt ihr denn da schon zurückgreifen bei der Entwicklung?
Genau, also es gibt da schon einen gewissen Fundus. Also wir sind auch nicht die allerersten, die Spiele in der Richtung machen. Gibt ja Audiogames, gibt ja selbst im AAA-Bereich zum Glück schöne Beispiele wie Last of Us und wie Forza Motorsport von Microsoft, von Xbox. Wo diverse Features für blinde, sehbehinderte Menschen umgesetzt wurden. Und dann gibt's eben auch Guidelines, wie Game Accessibility Guidelines, genau. Und die Xbox Accessibility Guidelines. Und jetzt gerade hat sich auch in den letzten Jahren das Netzwerk Barrierefreies Gaming gebildet. wo eben solche Sachen auch gesammelt werden. Wir haben aber auch viel Verbindung zum akademischen Bereich. Wir haben also Praktis, die im Anschluss bei uns eine Bachelorarbeit schreiben zum Beispiel, was ganz cool ist, weil die es in der anderen Richtung dann auch wieder in die Unis rantragen und das Thema dann da auch interessanter wird. Genau, was uns dann natürlich auch viel weiterhilft.
Ein anderes Projekt, was ihr explizit für Messe als Messeausstellungsstück, sage ich mal, mit dem man interagieren kann, konzipiert habt, ist eins, das ich sehr interessant auch finde, und zwar Dream. Oh Gott,
ja, den habe ich verbrochen. Den
es liegt aber auch an mir. Ist nicht meine Forte. Dream Trip Experience. So,
auf dem Papier sah es cool aus, der Name.
Ah, das kenne ich.
Die anderen haben es durchgewunken.
Ja, sehr gut. Also, Dream Trip Experience, und so heißt es offiziell, auditiver Walking Simulator. Kannst du uns den auch mal vorstellen? Was ist hier los?
Na klar, also, genau. Wie bei Dino Need ist unser eigentliches Ziel ja, Spiele zu machen, die du eben visuell und auditiv und dann eben auch mit Seheinschränkungen spielen kannst, aus dem vorher erwähnten Inklusionsaspekt. Bei Dream Trip, du siehst, ich habe den Namen geübt, aber bei unserer tollen Experience wollten wir aber wirklich mal was machen, wo wir entwickeln in Unity, wo wir dort auch testen können, was so im 3D-Audio-Bereich möglich ist. Und haben darum gesagt, wir machen das als reines Audiospiel. Du kannst zwar visuell draufschauen und hast halt diese Blöcke von Unity und so, an denen du dich orientieren kannst, aber es ist eigentlich als Audiospiel gedacht. Und du spielst das eben mit Controller und bist dann im 3D-Raum und hast dann eine kleine Fee, die wurde auch von Chris eingesprochen. Sehr, sehr toller Prozess. Hast dann eine kleine Fee, die du aus dem Käfig befreist, und der musst du dann folgen, um ihren Zauberstab zu finden. Ist also wirklich ganz einfacher Walking Simulator, wo du der Fee hinterherläufst und anderen Geräuschen hinterherläufst und musst dann immer zu bestimmten Punkten kommen und Sachen aktivieren, ganz einfach. Und wir haben verschiedene Räumlichkeiten getestet, also ein kleines Labor, einen schmalen Gang und dann eine große Höhle, um auch zu schauen, wie können wir auditiv so eine Umgebung vermitteln, durch Umgebungsgeräusche, durch das Widerhallen deiner Schritte und so weiter. Und haben dann noch als Spezialding so einen Fokusmodus reingebracht, wo du dich, hat was von so einem Detektivmodus anderer Spiele, wo du dich Audio auf ein Geräusch fokussieren kannst und dem Geräusch eben dann konkret hinterherlaufen kannst. Und du hörst dann eben im praktisch binauralen, im 3D-Audio hörst du dann, wo welche Geräusche herkommen. Da sind wir eben auch an bestimmte Grenzen gestoßen, gerade in der Zeit, die wir dafür hatten, dass du oben und unten, dass das sehr schwierig zu hören ist und manchmal vorne und hinten schwierig zu unterscheiden. Aber ganz prinzipiell klappt das ganz gut. Und was ich an dem Projekt sehr mag, du kannst das sehr, sehr viel unterschiedlichen Klientel vorlegen. Also Leuten mit Blindheit, Sehbehinderung und Leuten ohne, aber auch Leuten, die schon mal gezockt haben und Leuten, die noch nicht so viel gezockt haben. Bei manchen klappt es dann besser, bei manchen schlechter, aber viele gehen dann mit so einem Wow-Effekt raus, mit entweder wow, ich kann das ja spielen, oder wow, jetzt habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, wie ein blinder Mensch spielt.
Spannend. Ich finde es super spannend, weil ihr schreibt es auch in die Projektbeschreibung rein. Vermittelt eine Idee, steht da auch bei euch auf der Webseite, wie das Blind Gaming der Zukunft gestaltet werden kann. Und ehrlich gesagt, vielleicht liegt es an mir, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, dieser Begriff des Blind Gamings so als feststehender Begriff, ich weiß nicht, ob ich den schon jemals gehört habe, aber ich finde ihn super, wie ist das richtige Wort? inspirierend vielleicht auf eine Weise, weil plötzlich wird einem klar, na klar, das ist eben dieses eigene Segment, das sich befruchtet auch von anderem Game Design, aber wie du es ja auch beschrieben hast, ganz neue und eigene Lektionen findet, wie es seine Spiele ausgestaltet, das ist was ganz Spannendes. Und wenn ich jetzt richtig das verstanden habe mit eurer Firmengeschichte, steht ihr ja jetzt auch an dem Punkt, wo es quasi so richtig losgeht in diese Richtung.
Ja. Ja, genau. Also wir entwickeln gerade unser erstes volles Game sozusagen, Zoghaus. Da haben wir jetzt den Prototypen fertig, eben mit mitteldeutscher Medienförderung, und wollen das im kommenden Jahr als komplettes Spiel angehen, sind da jetzt auch auf Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren, nach Publishern. Ich bin gerade.
Ja, sprichst du aus, Sponsoren.
Ja, ja.
Nein, nein.
Genau. Nee, das ist noch ein anderes Projekt, da komme ich gleich zu. Deshalb, du siehst, wir haben viel um die Ohren. Ja. Wir sind genau da vor allem auf der Suche nach Publishing. Das geht dann so Richtung, wir nennen es gerade noch Narrative-Driven Adventure mit so einer Rhythmus-Game-Einlage. Wir schauen aber noch, worauf wir uns dann wirklich fokussieren am Ende. Genau, da geht's um drei Tiere, die hatten eine Band zusammen, die Band hat sich aber aufgelöst, und jetzt holt der Showmaster Frank die zu ihrem letzten großen Gig zusammen in seine freut mich, dass dich das schon zum Schmunzeln bringt.
Ja, klar, hallo.
Der Pitch. Der ruft die dann zusammen, aber seine Bühne ist auf dem Planeten Mars, und dann hadern sie noch so ein bisschen mit sich, sollen wir das wirklich, na gut, okay, ja, unsere letzte große Chance, dann fliegen sie hoch, und Achtung, Spoiler, es ist eine Falle. Und da müssen die sich dann gegen musikalische Roboter behaupten, mit der Unterwelt-Mafia, die von Dachsen regiert wird, rumschlagen und andere Sachen in so Musik-Battles. Das ist gerade unsere große Entwicklung, die ansteht.
Oh, spannend. Also ich sehe schon, wir haben Stoff für unser Wiederhören in 5 Jahren. Da, wenn das dann auch noch raus ist, hast du, also ich meine, das ist jetzt noch eine Frühphase, aber sowas wie ein Horizont, wenn Leute da draußen sitzen und sagen, Mensch, das klingt nach was, das ich mir gerne mal ausprobieren wollen würde. Hast du da schon so einen Horizont, wann man da mal die Finger anlegen kann?
Da möchte man natürlich immer nichts versprechen.
Nein,
und das ist
Sinn,
immer
ja.
falsch, was man sagt. Aber ich denke, ab Ende nächsten, Mitte übernächsten Jahres spätestens.
Ja, Mensch.
Das ist so unser Entwicklungshorizont. Davor wird es sicher schon eine Demo geben, die man auch öffentlich mal haben kann.
Ja, spannend.
Genau.
Was ist denn als nächstes jetzt? Das ist ja quasi schon mittellangfristig. Als nächstes bei dir jetzt auf dem Schreibtisch, der nächste große Meilenstein, wo du sagst, so, alles klar, du hast viel um die Ohren, hast ja schon gesagt, ihr als Team. Was ist aber so der nächste Leuchtturm, den du besuchen wirst?
Ja, viele so kleinere und größere Leuchttürme, wo wir so mit Haken uns dazwischen rumspannen. was gerade heute auf dem Tisch lag, unsere Messeraumorganisation fängt wieder an. Das möchte ich auch mal ganz, ganz kurz erklären, wenn wir noch die Zeit haben.
Gerne.
Okay. Wir haben dieses Jahr erstmalig einen Raum in der sogenannten Side City organisiert. Die Side City ist eine Messe für Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen.
In Leipzig?
In Frankfurt findet die statt. Genau, das ist tatsächlich die größte Messe weltweit ihrer Art. Ungefähr 5000 Besucherinnen und Besucher, ich glaube mittlerweile ein bisschen mehr. Und da haben wir jetzt erstmalig ein Gaming Lab drinne selber organisiert, zusammen mit Microsoft. Und ja, Xbox hatte dort auch Forza Motorsport ausgestellt und ein inklusives Forza Motorsport-Turnier gesponsert, Xbox-Dach. Und wir hatten eben zusätzlich noch also einige Spiele, die für blinde Menschen eben barrierefrei sind, da auch unsere eigenen. Aber zum Beispiel auch Sound of Magic, was so eins der bekannteren in dem Bereich ist, vom tollen Irka del Oro Friede, der das als Professor begleitet hat, der war da vor Ort mit Everbyte. Genau, und dazu noch Speakerinnen und Speaker, die von ihren ganz persönlichen Erlebnissen im Bereich Blindheit und Gaming erzählt haben, zum Beispiel, die sich über das Spiel Unitopia, was man ein textbasiertes MMO, was man eben blind spielen kann, gab es zum Beispiel welche, die sich da kennengelernt haben und die dann auch geheiratet haben über dieses Spiel, sind die zusammengekommen. Und solche Geschichten wurden dort halt auch erzählt. Also genau, ein Raum, der so ein bunter Mix ist aus allem, was Blind Gaming angeht. Und da sind wir gerade dabei, den für nächstes Jahr jetzt wieder zu organisieren. Und deshalb habe ich es eben falsch oder an der falschen Stelle gesagt, nach Sponsorinnen und Sponsoren Ausschau zu halten.
Spannend. Und wann ist nochmal die nächste Veranstaltung dieser Art?
Im Mai nächstes Jahr.
Sehr gut, dann haben wir es nämlich nochmal gesagt für die Leute, die jetzt beim ersten Mal nicht den Stift in der Hand hatten. Sehr gut, toll. Spannend. Mensch, ich bin ganz dankbar, durch dieses Gespräch, und das meine ich ganz ernst, einen Einblick bekommen zu haben in deine Arbeit, in eure Arbeit und in einen Teil der Spielebranche, den ich viel zu selten im Blick habe durch meine eigene Arbeit. Dafür danke ich dir sehr. Es ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen, dir zuzuhören und mal auf deinen Schreibtisch blicken zu dürfen.
Ja, ich danke dir auch. Vielen lieben Dank, Dom. Das war super. Soll ich als Schlusswort noch die Anekdote erzählen, wie ich dich gefunden habe?
Oh Gott, Moment, das weiß ich nicht. Moment, gefunden auf der Gamescom, das, meinst du? Oder wie? Oder was?
Ja, auf der Gamescom.
Okay, komm, erzähl.
Ich schmerz das ist, keine Sorge, die betrifft mehr mich. Nee, ich habe auch schon länger deinen Podcast gehört, darum wollte ich eh sehr, sehr gerne mal mit dir quatschen. Finde ich das jetzt auch mal super. Also ist so ein cooles Erlebnis.
Oh Gott, dann komme ich dir direkt zu Beginn, das wusste ich nicht. Dann komme ich direkt zu Beginn hier mit meinem Aggressionsmoment heute Morgen. Ach du liebe Zeit. Naja.
Genau, da kommt er hier so ganz aggressiv an. Ja. Und ich denke mir, hä, das habe ich doch ganz anders. Nee.
Der ist ja ein Arschloch in der echten Welt. Ach du liebe Zeit.
Oh. Nee, pass auf. Der liebe Lars Rühmann.
Ja.
Mit dem wir auch schon zusammengearbeitet haben. Der hat uns ganz doll viel in Social Media unterstützt. Also ganz liebe Grüße an ihn. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf deinen LinkedIn-Post, dass du auf der auf der heiße Bühne unterwegs bist. Ja. Und da habe ich gedacht, hey cool, okay, da schaue ich da mal rum. Und wie gesagt, ich habe dich viel gehört, aber nicht viel gesehen. Ich hatte als Referenzbild dein LinkedIn-Bild und
Das muss man erklären, ja. Vielleicht. Das Referenzbild, das ich angeboten habe in den sozialen Netzwerken, meine Paint-Illustrationen von mir selbst gemacht. Viel erkennt man da nicht.
Ah, warte, ich hatte aber noch ein anderes auf jeden Fall, wo du schon zu sehen warst. Aber mein eigener interner Gesichtserkennungsalgorithmus hat gesagt, okay, irgendwie so ein Dude mit großem Bart und der Frisur, okay. Haarfarbe, egal.
Was ist das denn?
Nein, nicht. Es ist, glaube ich, wie mein Gehirn funktioniert. Zumindest im stressigen Gamescom-Rausch.
Ja.
Und dann bin ich da so rumgelaufen und dann sehe ich so einen Dude mit Bart, der sitzt da so vor der Heisebühne, hat ganz professionell so ein Tablet in der Hand.
Nee, ist ein Notizbuch, Alter. Ach so, nein, jetzt verstehe ich.
Ja, pass auf. Gott, dann gehe ich dahin. Der lächelt mir so aus der Ferne so nett entgegen. Denke ich mir, ah cool, nett. Geh hin, sag so, hey Dom, ich wollte dich jetzt hier gar nicht stören und so. Nur mal hier ganz kurz. Wir können uns ja später noch austauschen. Drück dem meine Visitenkarte in die Hand und in dem Moment sehe ich das Namensschild. Und das ist halt, das war dein Techniker gewesen. Und,
das ist so krass.
Und dann sage ich irgendwie nur, Entschuldigung, ich habe da was verwechselt und gehe dann ganz betreten weg. Darum auch am Anfang die Frage, ob er dir was gesagt hat. Aber dann habe ich nochmal eine Runde gedreht und dann waren gerade irgendwie Pitches von Berufsleuten da und du hattest da nur irgendwie ganz kurz Zeit, weil natürlich da die ganze Zeit Leute gepitcht haben. Da habe ich dir noch ganz fix die Karte in die Hand gedrückt und gesagt, Entschuldigung, möchte nicht stören und bin wieder gegangen.
Das ist so lustig, weil der Techniker, deswegen kam ich gar nicht, dass du mich verwechselt haben könntest, weil er sieht in jeder Hinsicht anders aus als ich. Also wirklich alles an ihm ist anders als an mir.
Außer,
es ist wie Robin Hood und Little John. Das ist wirklich eine andere Welt in jeder Hinsicht.
Es tut mir auch sehr leid, aber
nein, ist ja alles gut.
Das muss ich jetzt noch teilen.
Ja, ist ja alles gut. Das wusste ich gar nicht, das ganze Ausmaß der Geschichte. Ich habe das gar nicht kapiert, um Gottes Willen. Mensch, diese Messe. Ja, also vielen Dank für die Hartnäckigkeit, sage ich mal, dass du gleich zweimal den Anflug gemacht hast. Fantastisch. Einmal hat's dann geklappt und dann kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Es ist alles schiefgegangen.
Aber das finde ich auch ganz toll an dem ganzen Gründungsthema, dass du die ganze Zeit eigentlich tolle Geschichten hast, die irgendwie entstehen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls, ich danke dir auch dafür, dass du es auf der Gamescom versucht hast. Wie gesagt, ich habe schon, ich lüge da auch gar nicht. Ich sag da ganz ehrlich, ich habe das ja auch gesagt, bevor quasi das Mikrofon anging. Das ist so krass, diese Messe, ne? Man steht da rum eine Woche und relativ bald nach Beginn dieser Messe wird das zu so einem komischen Fluss des Bewusstseins. Leute kommen, gehen, sagen Hallo, drücken dir was in die Hand, umarmen dich und manchmal realisiere ich gar nicht, was hier gerade los ist und man wird so mitgeschwemmt. Ja.
Ich glaube, das wird dir auch nie jemand übel nehmen.
Ja, hoffentlich. Das ist so krass. Und es ist ja auch, um das noch kurz hinzuzufügen, was ja eigentlich was Tolles ist. Also ich bin da jetzt schon seit Jahren immer mit dieser Bühne da und man merkt, dass immer mehr Leute vorbeikommen und Hallo sagen. Und das liegt natürlich an dem Podcast, dass der halt von mehr und mehr Leuten gehört wird. Und das ist ja eigentlich was Tolles. Aber ich kriege es überhaupt nicht hin mit dieser Entwicklung, wie sage ich das, psychisch mitzuhalten. Also ich bin jedes Mal immer noch überfordert, wenn Leute sagen, können wir ein Foto machen, denke ich mir, aber warum denn? Also warum denn? Aber es ist cool, aber ich krieg's doch nicht verarbeitet. Deswegen nochmal, also das rutscht alles durch, mein Kopf kommt damit nicht klar.
Schön.
So, jetzt haben wir das geklärt. So, mein Gott. Also, nochmal, vielen herzlichen Dank. Das war intensiv auf allen Ebenen, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe viel zum Thema Konfliktlösung gelernt in dieser Folge. ich freue mich wirklich sehr und danke dir herzlich und drück natürlich alle Daumen für eure Arbeit und bin gespannt, und das meine ich ganz ernst, was bei eurem Portfolio alles noch so rumkommt in Zukunft. Toll.
Danke, lieber Dom, und bis bald.
Tschüss. So Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure gespitzten Öhrlein. Ich freue mich sehr, dass ihr mir und euch und uns und was auch immer die Zeit geschenkt habt, hier mitzuverfolgen, was Stefan Wilhelm zu erzählen hat von seiner Arbeit. Ich habe ihm gerne gelauscht und, wie ich auch in der Folge schon sagte, mich gefreut, dass er und seine Arbeit und sein Bericht darüber mir ein bisschen meine eigene Perspektive auf die Branche und ihre verschiedenen Bestandteile erweitert hat. Toll, ich mochte es sehr. Vielen Dank, Stefan. Und vielen Dank euch nochmal. Wenn ihr diesen Podcast empfehlen wollt, tut es gerne bei euren Freunden, Freunden, Familienmitgliedern und Sonstigem. Ihr könnt außerdem Okay Cool finanziell unterstützen mit einem Abo. 5 € im Monat und ihr seid dabei an Bord der Schiffsfregatte der Glückseligkeit. Schöne Sache. Wir hören uns bald wieder, spätestens am Sonntag oder am Dienstag und Freitag, wenn ihr zu den edlen Supportern dieses Projekts gehört. Tschüss und Kuss auf die Stirn.